Hallo, liebe Zuhörende, hier kommt eine neue Folge der Denkfabrik Medizin. Mein Name ist Andreas Klinge, ich bin Internist und Diabetologe aus Hamburg und mir gegenüber sitzt
Ingo Krenz, ich bin Internist und Nephrologe, auch aus Hamburg und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Ja, Ingo, bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, also wir haben ja veröffentlicht in der letzten Folge, dass ich eine neue Hüfte bekommen habe und das lässt sich alles sehr, sehr gut an. Das ist ja wirklich faszinierend, was heute geht. Also ich bin jetzt 7 Wochen nach der Operation und mache eigentlich fast schon wieder alles, was ich vorher auch konnte. Das Einzige, was ich schmerzlich vermisse, ist das Radfahren.
Ja, nun waren auch noch in Hamburg ja die Verhältnisse so, dass man sich, auch wenn man nicht an der Hüfte operiert ist, nicht auf ein Rad setzen mochte, weil man die Sorge hatte, dass man stürzt und sich dann die Hüfte operieren lassen muss. Hier war hart Eis und Schnee. Aber was ich sehr rührend fand, war das ja, wie viele Genesungswünsche sozusagen aus unserer Community sozusagen in den Feedbacks kommen.
Und deswegen, also das war rührend, ne, wie viele Leute sich um meine Genesung Sorgen gemacht haben. Also Botschaft nach draußen, es läuft alles nach Plan.
Wunderbar. Ich habe heute einen Patienten mitgebracht, aber ich habe vor allen Dingen eine Situation mitgebracht, die, glaube ich, alle von uns kennen. Ich glaube, das machen wir alle jeden Tag. Ich mache das, glaube ich, sozusagen vom ersten Tag an, wo man irgendwie beruflich arbeitet, passiert Folgendes, dass irgendwann muss das Labor von gestern durchgeguckt werden. Also gestern waren lauter Leute zum Labor da. Ich weiß nicht, wie du das bei dir in der Praxis machst. Bei mir ist das so, die landet irgendwann, da ist so eine Liste im Computer. Das sind die Leute, die gestern da waren. Und die guckt einer von uns Ärzten einmal durch, um zu schauen, ist da irgendwas, auf was wir heute reagieren müssen. Also Kalium von 7 oder irgendwie ein HB von 4.
Ja.
So ging es, das macht ja, glaube ich, jeder von uns macht das in irgendeiner Form, zumindest diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die Labor irgendwie machen. So ging es mir vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen ist das her, und da gucke ich das Labor durch und ich stoße bei einem Patienten auf ein Kalzium von 2,7.
Ah.
So, das war jetzt nichts, wo ich gedacht habe, der muss heute ins Krankenhaus, also war überhaupt nichts wahnsinnig bedrohlich. Aber das war sozusagen, das war einer der Punkte. Also es war auch noch mein Patient. Wenn es nicht mein Patient gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, den Kolleginnen, wir setzen uns die dann gegenseitig auf die Liste, sodass man sicher ist, dass das irgendwie nicht verloren geht. Und nu?
Kalzium von 2,7 ist zu hoch.
Ja.
Und da kann ich dir empfehlen, es gibt einen Podcast von Dr. Krenz bei Amboss, Hyperkalzämie.
Genau.
Da wird das besprochen.
Genau, den kenne ich natürlich und den müssen wir natürlich an dieser Stelle auch unbedingt empfehlen. Ich glaube auch mittlerweile ist es soweit, ich glaube Amboss müssen wir gar nicht mehr näher erklären und Herrn Winghardt auch nicht. Es gehen Grüße von unserer Seite aus raus. Und ich würde sagen, wenn wir schon über Calcium reden, verlinken wir die Folge bei Amboss, wo du über Calcium sprichst. Mhm. Und wir verlinken auch, es gibt eine neue Folge mit Herrn Winghardt und mir zum Thema orale Antidiabetika. Die würden wir auch verlinken und freuen uns weiterhin über die Kooperation. Also mir ist im weiteren diagnostischen Prozess ist mir ein Fehler unterlaufen. Und das würde ich gerne nachher erzählen, aber ich habe gedacht, wir müssen nochmal hier sozusagen an einem Patienten mal über hohes Kalzium sprechen. Mhm. Soll ich dir ein paar Eckdaten mal von dem Patienten sagen?
Also ich sage dir mal andersrum.
Ja.
Wenn ich nur höre, hohes Kalzium und ich weiß nicht, ob es Männlein oder Weiblein, wie alt der oder die Patientin ist, ne? Wenn ich nichts aus dem Umfeld weiß, ne? Und dann sag mal, sind die beiden wahrscheinlichsten Diagnosen primärer Hyperparathyroidismus und Vitamin-D-Intoxikation. Und davon können wir ja mal ausgehen. Und dann, wenn du mir neue Details gibst, na, dann können wir ja mal gucken, wie sich dann die Differentialdiagnose anpasst.
Das können wir gerne so machen. Machen wir das doch mal. Dann gucken wir mal. Also, der Mensch, über den wir reden, ist ein Mann. Der ist ein männlicher Patient, der ist 81 Jahre alt.
Mhm.
Er ist bei mir natürlich, weil er eine Diabetes hat, hat seit 2012 einen Typ-2-Diabetes, hat einen Bluthochdruck, hat eine KHK, hat eine PAVK und einen Bluthochdruck.
Okay, also da ist jetzt keine Krankheit dabei, wo eine Hyperkalzämie drin vorkäme, weder bei KHK, AVK oder Hochdruck machen per se. Ist andersrum könnte man einen Fall daraus machen, dass sozusagen ein primärer Hyperpara macht manchmal auch einen Hypertonus. Aber in dem Alter muss man ja sagen, der hat ja mit großer Wahrscheinlichkeit eine essentielle Hypertonie.
Den Bluthochdruck hat er, glaube ich, seit 25 Jahren.
Mhm.
Und ich habe im Verlauf, also ich habe, glaube ich, er ist noch nicht so ganz lange bei mir, er ist irgendwie seit 2024 da. Und ich habe aber auch schon ein Calcium aus vorbefunden, da war das Calcium normal.
War das, sag mal, wie lange ist das her?
Ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr. Und da war es noch völlig normal oder auch schon grenzwertig?
Warte, da kann ich dir einen Wert sehen. Nee, grenzwertig war das nicht. Warte, ich sag dir mal kurz, wie
das war. Jetzt war ja 2,7. Also das ist ja eine leichte Hyperkalzämie.
Genau, da war es 2,4.
Mittendrin.
Mittendrin, genau. Also damals ist das einfach so als normales Kalzium. Ist ja auch völlig okay, völlig durch, gut. Ja, ich könnte dir jetzt weitere Informationen geben. Ich würde aber gerne aus einem bestimmten Grund, das würde ich doch gerne nochmal einmal zumindest die kurze Tante-Piaf-Liste, die das ist, mal einmal angucken. Sind ja nicht so ganz viele Sachen, die das sind. Lass uns doch einfach mal einmal angucken. Fangen wir an, das eine hattest du ja schon, das erste wäre toxisch-medikamentös.
Vitamin-D-Intox.
Genau. Gibt's noch mehr?
Gibt's noch mehr.
Kann noch was Hyperkalzämie machen? Also ich habe gefunden, also ich habe das natürlich jetzt, ich habe dafür jetzt nicht den Podcast von dir gehört, sondern ich muss selber was tun und mir das nicht von dir alles erzählen. Ich habe gesehen, dass es unter Thiazid-Diuretika Hyperkalzämien geben soll. Weiß nicht, ob du das jemals schon gesehen hast. Ich habe das noch nicht erlebt.
Also was stimmt dazu ist, dass im Gegensatz zu Schleifendiuretika ist es bei Thiaziden so, dass die Kalzium tatsächlich vermehrt zurückresorbieren. So dass man weiß, dass ältere Damen zum Beispiel, die Thiazid einnehmen, dass die weniger osteoporotische Frakturen kriegen als eine Gruppe, die das nicht bekommt. Dass es wirklich tatsächlich eine Hyperkalzämie macht, habe ich in meiner Erfahrung noch nie gesehen.
Mhm. Also ich habe das, wie wir das hier mittlerweile machen, ich habe das sowohl in UpToDate nachgelesen, als auch habe ich das bei Open Evidence eingegeben. Mhm. Und es war auf beiden stand das auf der Liste mit drauf. Mhm. Und dann kam noch ein Medikament, das ich selten sehe. Lithium soll das machen können.
Lithium, genau, das ist richtig.
Und dann gibt es was wir, glaube ich, das sehen wir nicht mehr, weil als ich in der Klinik war, vor 30 Jahren, gab es das noch, hat man den Leuten häufig Theophyllin gegeben. Bei COPD oder Asthma, darunter unter hohen Theophyllindosen. Und wenn die Patienten exzessiv das nehmen wegen ihrer Luft, dann soll das auch Hyperkalzämie machen können. Aber ich glaube, es ist wenig relevant, ne?
Ja, also das habe ich auch. Also das Theophyllin habe ich, glaube ich, seit, 30 Jahren nicht mehr in die Hand genommen.
Ja, ja, genau.
Man muss natürlich damit kalziumhaltige Säurebindner, also es sind ja viele von Maloxan, Reni und Ulcogant und was wir da so an Gaviscon und was wir da so alles benutzen, sind ja Calciumcarbonatverbindungen zum Beispiel darunter. Also ich denke an sowas Exotisches wie Milchalkali-Syndrom. Mhm. Da sieht man das. Ne? Viel mehr fallen mir nicht ein.
Nee. Also wie gesagt, ich hatte auch Vitamin D und die anderen sind sozusagen dann aus der Quelle geschlaubergert. Mhm. Autoimmun-immunologisch würde ich das jetzt mal die nächste Gruppe nennen. Die haben wir ein bisschen erweitert und nicht nur autoimmun.
Einen autoimmunologischen primären Hyperpara gibt es nicht.
Nee, das wären wir beide berühmt.
Ich weiß zum Beispiel nicht, ob, da habe ich eine dunkle, ganz dunkle Erinnerung, dass Schilddrüsenerkrankungen eine Hyperkalzämie machen können. Ja,
Hyperthyreose kann das machen.
Hyperthyreose, Basedo.
Basedo, genau, weil das sozusagen, also mit durch die, also ich glaube, das sind Sachen, die wir, solche Situationen sehen wir häufiger seltener, weil wir keine, durch das TSH-Screening man ganz früh die Leute entdeckt. Mhm. Aber wer sozusagen über längere Zeit entgleiste Hyperthyreosen hat, da geht der Knochenstoffwechsel so nach oben, dass die Kalzium ausschwemmen und dann sozusagen hohe Kalziumwerte haben, weil das so schnell nicht ausgeschieden werden kann.
Also das war eine sehr blasse Erinnerung, die ich noch hatte. Da musste ich tief graben.
Die Frage, die sich, finde ich, immer stellt, ist, wo klassifizieren wir denn die Sarkoidose ein?
Ach so, oh ja, Gott. Das weiß ja keiner so genau, ob das eine autoimmune Erkrankung ist.
Ja, autoimmun, glaube ich, habe noch mal gelesen. Autoimmun ist sie sicher nicht. Ob es immunologisch ist, so ganz genau weiß das man nicht. Ich habe sie da einfach mal hingeschrieben.
Hat doch irgendeinen Infekt was damit zu tun. Das ist natürlich richtig. Sarkoidose ist das. Sag mal, bei jüngeren Leuten eine häufige Ursache von Hyperkalzämie.
So, dann kommen wir schon zum N. Das wird groß. Neoplasie.
Welches sind die Tumoren, die in den Knochen metastasieren und osteoklastische Metastasen machen? Mhm. Also Prostata, zum Beispiel Prostata und Bronchial würden mir einfallen. Mhm. Das sind die beiden. Und dann sind wir in der Gruppe von den blutbildenden Tumoren, ein multiples Myelom.
Ja, das wäre, glaube ich, ein Klassiker, ne? für Hyperkalzämie.
Genau.
Dann habe ich noch gefunden, dass es gibt sozusagen, also das eine ist, was du richtig sagst, dass eben osteoklastische Knochenmetastasen das natürlich machen. Und es gibt aber paraneoplastisch offensichtlich Tumoren, die ein PTH-related Peptide ausschütten.
Genau, das stimmt, ist richtig.
Mhm. Das ist sozusagen nochmal eine andere Genese, habe ich gelernt. Habe ich nochmal was Neues
Das ist PTH vermittelt oder sagen wir mal PTH-ähnlich. Das ist zum Beispiel auch bronchial, ne? Es macht PTH-related Peptide.
Genau. Ja, das ist auch so das, was ich dazu gefunden habe. Traumatisch?
Gibt es so eine Knochenfraktur, also so ein Ausmaß von Polytrauma, dass dann tatsächlich zu viel Kalzium aus dem Knochen, habe ich noch nie gehört.
Glaube ich auch nicht. Ich habe auch überlegt, es müssten ja eigentlich auch nach größeren Frakturen, es müssten ja eher Osteoblastenaktivität starten, um Knochenheilung auszulösen. Das dürfte eigentlich keine Hyperkalzämie, habe ich auch noch nie gehört.
Fettembolie,
ja, genau, sowas, ne? Aber nicht, das Kalzium rausgelöst aus dem Knochen kriegst du so schnell nicht.
Nee, ne.
So, Endokrin haben wir schon gestreift.
Ja, primärer Hyperpara wäre der Klassiker. Mhm. Dann haben wir gesagt, Endokrin wäre ja auch Basedo, haben wir auch schon gesagt.
Hyperthyreose, ja. Ich glaube, es ist gar nicht entscheidend, es muss nicht ein Basedo sein. Also ja, jede Art von Hyperthyreose könnte das machen.
Das kann auch eine Autonomie sein. Mhm. Du willst noch mehr hören?
Ja, also mir ist noch eine, wie das so ist, ne? Das ist Geschlauberger. Akromegalie kann das noch machen?
Ach so, klar. Ja, klar.
Und dann ist mir was untergekommen. Also ich stelle gerade fest, ich habe dir eine Diagnose unterschlagen. Der Patient ist vor Jahren auf der einen Seite nephrektomiert worden bei einer Schrumpfniere und er hat ein bisschen eingeschränkte Nierenfunktion. Mhm. Und dann ist mir untergekommen, dass da war ganz dunkle Erinnerung an tertiären Hyperparathyreoidismus. Das müsste doch eigentlich was für dich sein als Nephrologen. Siehst du das bei den Patienten, die langjährig...
Ja, also das ist ja sozusagen, wenn der sekundäre Hyperparathyroidismus, wenn der sich völlig autonomisiert,
ja,
dann spricht man von tertiärem, der also sowas, was dann völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Wir sehen ja bei diesen Dialysepatienten, sehen wir Parathormonwerte, die gehen in die Tausender.
Oh.
Beim primären Hyperparathyroid würdest du das nie sehen, dass das so hoch ist. Wir orientieren uns stark am Phosphat, weil das dann sozusagen das größere Problem macht. Das kriegst du überhaupt gar nicht mehr unter Kontrolle beim tertiären Hyperpara, aber die können auch eine Hyperkalzämie haben. Das ist völlig richtig.
Mhm. Gut, mehr habe ich auch nicht zu Endokrin gefunden und ich glaube, die Lücken gehen weiter. Psychisch, psychiatrisch, psychosomatisch wäre die nächste Kategorie.
Fällt mir nicht Schlaues zu ein.
Nicht wirklich.
Muss ich sagen.
Fällt dir was ein zu infektiös?
Also wenn wir Sarkoidose dahin packen würden, Tuberkulose, ne?
Ja, also wenn das, genau.
Tuberkulose kann das auch. Was ja auch eine granulomatöse Erkrankung, die 1,25 Vitamin D bilden kann. Mhm. Also da müsste das auch gehen. Ne?
Und dann kommen wir noch zu angeboren und vaskulär. Aber da stehen bei mir Striche.
Striche, ja.
Gut, du hast gesagt sozusagen, du hast einen rausgehauen zum Thema, was, wenn du nur das Kalzium weißt, was die häufigsten sind. Ich habe rausgefunden, dass wenn du, also das primäre Hyperpara und Malignom machen 90% aller Fälle von Hyperkalzämie aus.
Primärer Hyperpara und Malignom. Okay, ja. Aber dann bist du schon in der Gruppe der älteren Leute.
Also, ist eine Aussage von Open Evidence, aber ich war erstaunt, dass es so viel ist, weil ich hätte sozusagen, also das mit dem Vitamin D hatte ich auch ziemlich auf dem Schirm, hatte gedacht, das ist häufiger. Aber, also wie gesagt, ich sehe selten Hyperkalzämie. Ne? Mhm. So, jetzt, was machen wir denn jetzt mit dem alten Mann? Wir haben jetzt eine schöne Liste gemacht. Was ist denn, was würdest du denken bei ihm? In welche Richtung guckst du weiter? Was sind vielleicht drei Verdachtsdiagnosen, die
ja,
jetzt
also
bei dem
Alter... Also, du hast ja gesagt, der ist 81, ne?
Ja.
Das heißt sozusagen, da ist natürlich eine tumorassoziierte Hyperkalzämie, steigt in der Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ich würde weiterhin den primären Hyperpara an erster Stelle nennen. Ich würde aber also entweder solider Tumor mit Knochenmetastasen oder noch wahrscheinlicher ist ja was aus der Gruppe Multiples Myelom. Mhm. Plasmozytom aus der Gruppe, ne, würde ich an zweite Stelle setzen und Vitamin D-Intoxikation vielleicht an dritte Stelle. Mhm. Wobei, ältere Leute, es gibt ja einen zweiten Gipfel von Sarkoidose.
Ja.
Es gibt einen zweiten Altersgipfel von Sarkoidose im Alter. Das sind einmal ja junge Männer, so Anfang der 30er. Und dann gibt es aber einen zweiten Gipfel nochmal bei älteren Leuten. Also das ist auch nicht so ganz. Da wäre natürlich schön, du hättest jetzt zu mir gesagt, oh ja, er hustet.
Er hustet,
manchmal.
Ja. Er kommt gerade vom Lungenarzt,
und ja,
weil er immer so hustet.
Na, da. Gut. Hast du aber nicht gesagt.
Nein, hat er auch nicht. Ich versorge dich mit der nächsten Information. Ich habe ein Parathormon, das ist supprimiert.
Das ist supprimiert.
Das ist 0,75. Bei uns im Labor ist untere Norm ist 1,8.
Ja, dann hat er keinen Hyperpara.
Genau.
Der ist raus.
Ja.
Das heißt, wir müssen unsere Lieblingsdiagnose müssen wir umbringen, sagen wir ja so schön. Ne?
Murder
genau. Your Darlings.
Murder Your Darling.
Die tumorassoziierte Hyperkalzämie rutscht an Platz 1. Muss man sagen. Mhm. Und ich würde gerne von ihm eine Immunephorese, Immunfixation, Laichketten im Blut bestimmt. Irgendwie sowas würde ich gerne von ihm wissen. Mhm.
Das war so. Und mir ist was, da ist, kommt nicht sozusagen mein Denkfehler ins Spiel. Ich habe relativ kurz, bevor ich diese Situation erlebt habe, habe ich bei Sigrid Harenzer, die haben wir hier mehrfach schon aus dem UKE erwähnt, denn bei der habe ich bei einem Kurs als Oberarzt in einem Studentenprojekt gewirkt. Und da gab es einen Patienten, einen Fall, das ist alles reale Fälle. Da ist ein Mann mit so mit Hyperkalzämie und so komischen Missempfindungsstörungen an unterschiedlichen Stellen in der Notaufnahme aufgeschlagen. Und der Patient hatte ein Plasmozytom und hatte ein Hyperviskositätssyndrom. Eine Krankheit, die ich noch nicht kannte, habe ich da kennengelernt. In dieser Situation habe ich in 2 Tagen mit, ich glaube, insgesamt 32 Studierenden 32 Mal diesen Fall besprochen. Das heißt, ich hatte eine unglaubliche Availability für Plasmozytom. Und ich habe gedacht, ja, Heureka, ich habe es gefunden und habe in die Richtung gedacht.
Bei deinem älteren Herrn hast du auch in die Richtung
gedacht? Bei meinem älteren Herrn habe ich in die Richtung gedacht. Das war ja so eine frische Erinnerung.
Ja.
Der musste doch jetzt auch ein Plasmozytom haben, war meine Idee.
Also dann würde ich dich gerne fragen, also der Nephrologe kennt eine typische Konstellation, also wenn diese Patienten in der Nephrologie landen und das Krea wird schlecht, er hat eine LDH und eine Hyperkalzämie. Mhm. Wenn die 3 Sachen zusammenkommen, dann denkt der Nephrologe an Plasmozytom. Mhm. Wenn die LDH völlig normal ist, würde das die Wahrscheinlichkeit reduzieren.
Also ich habe keine LDH gemessen, muss ich gestehen. Die habe ich einfach gar nicht. Ja, genau, schade. Und das nächste ist, dass ich mir das alles schön zurechtgeräumt habe. Also das nächste ist, der Patient hat eine eingeschränkte Nierenfunktion. Er hat ja immerhin auch nur noch eine Niere und ist 81.
Ja.
Das heißt, der läuft schon mit einer Krea-Clearance, ich gucke nochmal genau nach, damit ich keinen Quatsch erzähle, der läuft mit einer Krea-Clearance so gar nicht so schlecht. 46 ist so die gewesen. Sonst,
finde ich. Völlig wahr.
Ne, genau.
In dem Alter, eine Niere ist raus. Mhm. Also das ist ja fast eine normale Nierenfunktion.
Genau. Und jetzt rutscht er in der, also bei dieser Blutentnahme ist die Krea-Clearance jetzt 33.
Okay, also ist etwas schlechter.
Es ist etwas schlechter geworden.
Hyperkalzämie macht ja eine Dehydratation. Das heißt, die kriegen eine Polyurie und darüber oft auch eine Nierenfunktionsverschlechterung. Wenn die Hyperkalzämie sehr hoch ist, kann es auch, sag mal, so direkte vasokonstriktorische Effekte geben von Calcium. Also darüber erklärt man sich zumindest das Schlechterwerden der Nierenfunktion.
Ah, das ist interessant, weil ich habe immer gedacht, es hätte was damit zu tun mit diesen großen Mengen von Proteinen, die sozusagen in den Glomerula hängen bleiben.
Nee,
bei das nicht ist bei Hyperkalzämie. Oh, danke für die Aufklärung.
Nicht bei Hyperkalzämie.
Mhm. Ah, okay. So, also was habe ich gemacht? Ich habe eine Elektrophorese gemacht und habe Leichtketten im Urin und im Plasma gemessen. Mhm. Und es kommt eine annähernd normale Elektrophorese zurück und es kommen erhöhte, so ums Doppelte erhöhte Leichtketten sowohl im Urin als auch im Serum zurück.
Okay, das ist keine Leichtkettenerkrankung, muss ich leider dir sagen.
Genau.
Also du kriegst halt, wenn du eine tubuläre Störung hast, werden Leichtketten nicht zurückresorbiert. Und wenn du eine Niereninsuffizienz hast, dann werden sie nicht komplett freifiltriert. Normalerweise sind die freifiltrierbar, muss man sagen. Aber dann kann es eben in der Situation einer eingeschränkten Nierenfunktion, kann es zu einer leichten Leichtkettenämie sozusagen im Blut kommen, ohne dass das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, auch wenn das dann, wenn die im Urin erscheinen. Kappa-Lambda-Leichtketten, es ist nur, wenn du dann eine Sorte von den beiden, also Kappa oder Lambda, und das dann beträchtlich, ne, also die produzieren ja grammweise diese multiplen Myelome. Sobald du beide drin hast und nur so lauwarm erhöht, ist es keine Leichtkettenerkrankung.
Ja, und zumal, wenn das Verhältnis Kappa-Lambda irgendwie, die sind beide gleichmäßig erhöht.
Ja, genau.
Das ist bei den Patienten auch so gewesen.
Ja, eine von beiden muss drastisch erhöht sein.
Genau. Das habe ich dann auch gelernt im Verlauf. So, und dann habe ich festgestellt, dass ich, also jetzt sind ja mehrere Diagnosen sind schon tot, ne? Also Hyperpara ist schon der Strich durch.
Und multiples Myelom auch.
Multiples Myelom ist raus,
genau. Ja.
Wir könnten jetzt noch nach anderen Krebsarten suchen, die waren noch drin und Sarkoidose war noch drin.
Genau, ne? Und Vitamin D.
Und Vitamin D, genau. Und an dem Befund habe ich einfach mal ganz elegant vorbeigeguckt.
An welchem?
An dem Vitamin D. Ich hatte durchaus Vitamin D gemessen.
Nein.
Doch. Ich war so auf diesem Pfad, das muss doch ein Plasmozytom sein, dass ich an dem Vitamin D vorbeigeguckt habe. Also das Vitamin D, das 25...
Welches hast du, also wolltest du
gerade sagen? Beide.
Ja, okay.
Wir messen ja bei Patienten mit Niereninsuffizienz, messen wir auf Empfehlung eines mir bekannten Nephrologen 2x im Jahr ein Nephroprofil. Und dazu gehören beide Vitamin D-Derivate, Parathormon, Calcium. So ist das Ganze bei dem Mann ins Rollen gekommen. Der war ja nicht symptomatisch, der ist ja nicht gekommen und hat, ich weiß nicht, Polyurie oder irgend sowas. So, also das Vitamin D3 ist 319, das ist ungefähr das Zweifache der oberen Normal, Norm. Und das 1,25-Dihydroxy ist normal, ist 38. Mhm.
Okay, so. Das heißt, er hat viel Substrat, aber die 1,25-Hydroxylase baut nicht alles in 1,25-Vitamin D um, zum Glück, weil das ist ja nochmal wieder zehnfach stärker wirksam als 25-OH. Nicht? Das heißt sozusagen, die intestinale Resorption von Calcium hängt an 1,25. Das heißt, du hättest wahrscheinlich dann noch viel mehr, wenn das umgearbeitet worden wäre zu 1,25. Da macht dann die Niereninsuffizienz, ist dann gnädig, ne? Da sitzt ja die 1,25-Hydroxylase, die hat nicht mehr alles umarbeiten können, was an Substrat da war. Ne? Okay, aber du hast, sagen wir, massiv erhöhtes 25-OH. Das ist ja eigentlich eine schöne Erklärung für eine Hyperkalzämie.
Absolut. Und als ich das jetzt alles so, also ich habe gedacht, wir wollen ja hier auch über unsere Fehler reden. Das finde ich jetzt gar keinen dramatischen Fehler, aber ich fand es eindrucksvoll, wie schwer es mir gefallen ist, mich von dem eigentlichen Problem, das eigentliche Problem zu sehen und von meiner, ich hätte fast gesagt, gewünschten Verdachtsdiagnose oder so sehr vermuteten Verdachtsdiagnose zu lösen. Das fand ich sehr beeindruckend im Nachhinein. Ich habe mich ein bisschen geschämt, aber ich muss dir die Wahrheit sagen, Ingo. Und unseren Leuten, die uns zuhören, draußen auch. Das fiel mir total schwer.
Ja. Du weißt ja, wie das ist, ne? Bei den anderen sieht man immer sofort, ne, was sie für Fehler machen. Aber für sich selber ist man ja komplett blind. Ne? Wie sagt Matthias Janik immer so schön? The right diagnosis never crossed my mind. Ne?
Ja.
Man guckt irgendwie dran vorbei. Differentialdiagnose zwischen 25-OH und 1,25-OH. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Sarkoidose noch weiter im Rennen gehabt hätten oder auch eine Tuberkulose mit hohem Kalzium, da ist 1,25 dann immer sehr hoch.
Ja.
Der erste Schritt ist ja immer das Parathormon messen und was du ja auch sehr richtig gemacht hast. Und wenn das dann supprimiert ist und man weiß, dass der primäre Hyperpara raus ist, man weiß es natürlich auch schon so ein bisschen über die niedrigen Phosphatwerte. Zum primären Hyperpara gehört ja ein erhöhtes Kalzium und ein erniedrigtes Phosphat klassischerweise. Wenn das Parathormon niedrig ist, der nächste Schritt 1,25 messen, dann weißt du, sag mal, ist es eine granulomatöse Erkrankung, die das Problem macht. Ne? Weil dann hast du auch schon mal, wenn 1,25 dann normal ist, dann hast du, da wäre ja auch noch zum Beispiel sowas drin wie Morbus Wegener, dürfen wir ja nicht mehr sagen. Die heißt ja jetzt irgendwie
Polyangiitis mit
granulomatöse
Granulomatose mit Polyangiitis.
So, ne, heißt die jetzt. Ne?
Ja, genau.
Das wäre eben sozusagen in der Gruppe der granulomatösen Erkrankungen mit Hyperkalzämie, ne, dann hättest du die auch schon alle raus, nicht? Und dann kannst du dich halt sozusagen mehr auf Tumoren konzentrieren, wenn die beiden Klassen raus sind.
Es war für mich auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wir haben ja auch, als wir mit Matthias über Denkfehler gesprochen haben, das wollen wir im Verlauf des Jahres, glaube ich, nochmal machen. Das war ja auch mehrfach gewünscht worden.
Ja.
Also das wird vollkommen eine Folge mit Matthias, glaube ich, eher zum Ende des Jahres, nochmal mit ganz vielen praktischen Beispielen. Dieses hier ist fast eins davon. Weil es geht ja noch weiter. Was ich gemacht habe, ist, ja, ich habe mich gescheut, Murder Your Darling zu machen. Ich hatte einen Availability Bias, aber ich habe überhaupt nicht nach Disconfirming Evidence geguckt. Die habe ich unter den Tisch geschoben und habe quasi eigentlich nur in Richtung Confirming Evidence. Ja, Nierenfunktion ist ein bisschen schlechter geworden und ein bisschen Anämie hat er auch. Und was mir nochmal geholfen hat im Nachhinein, als ich das jetzt auch vorbereitet habe, ist einmal die harten Fakten anzugucken. Also wenn man sagt, soll multiples Myelom sein, also schon bei der Elektrophorese war es eigentlich raus. Ja, also ohne M-Gradient.
Da bleibt dann nur noch ein Leichtkettenplasmozytom.
Genau.
Nee, also ein komplettes mit kompletten Immunglobuliden ist auch da schon raus.
Ne? Genau. Und selbst wenn man dann gucken würde, wenn man da sagen würde, okay, das würde ich jetzt, ich versuche das immer noch zu retten, die Diagnose, indem ich diese Theorie aufstelle, wenn du dann einmal zum Beispiel in die Krebskriterien guckst, schon die klinischen Parameter, die dazugehören, die Hyperkalzämie muss über 2,75 sein, die Niereninsuffizienz muss unter 40 sein, das war jetzt das Einzige, was er jetzt hatte. Er muss eine Anämie haben mit einem HB von unter 10. All das hatte der überhaupt nicht. Ne? Also
die Kriterien waren mir jetzt nicht so ganz geläufig. Gut, dass du mich nochmal dran erinnerst.
Die Krebskriterien habe ich deswegen nochmal rausgeholt, weil ich glaube, unser allererster Fall, das waren, glaube ich, Beinödeme, ne?
Ja.
Und das waren Patienten.
Dicke Beine, was kann das sein?
Dicke Beine, was kann das sein? Und also ich glaube, alle, die diese Folge hören, haben die da wahrscheinlich auch schon gehört. Da gab es ja ein ähnliches Problem. Da war es jemand, der hatte wirklich eine Leichtkettenerkrankung.
Stimmt.
Und da hat uns nämlich jemand in den Kommentaren geschrieben, man könne das noch nicht Plasmozytom nennen oder multiples Myelom, sondern man müsste das eigentlich, dazu bräuchte es die Krebskriterien. Und deswegen, das erinnerte ich bei dem Case und deswegen habe ich mir die nochmal angeguckt. Ich glaube nochmal sozusagen, für mich ist das nochmal auch ein Anhalt gewesen, für mich zu sagen, gerade wenn man sich so sicher ist, oder ich hätte merken können, dass ich so sehr in die Richtung steuern wollte, einmal ganz bewusst zu sagen, jetzt suche ich mal Sachen nach Sachen, die nicht passen. Einmal den intellektuellen Schritt machen und sagen so, jetzt suche ich mal, was ist denn wirklich erfüllt? Wie sind denn die Kriterien für diese Krankheit?
Die Frage, die wir noch nicht geklärt haben, ist ja, woher kommt das Vitamin D? Hast du auf deinen Medikamentenplan geguckt und da stand Dekristol oder so?
Genau, das habe ich rausbekommen. Im Nachhinein habe ich rausbekommen, der nimmt, das stand in der Anamnese drin, der nimmt 20.000 Einheiten Dekristol in der Woche.
In der Woche, nicht pro Tag?
Nee, nicht pro Tag. Habe ich
auch schon erlebt.
Ja, ja, absolut.
Ja.
Ich habe eine sehr zum Thema Vitamin D-Übersubstitution. Ich habe eine Patientin auch über 80 Jahre, die hat vor vielen Jahren meinen primären Hyperpara gehabt und ist dann operiert worden. Die hatte eine ausgeprägte Hyperkalzämie. Und dann ging das lange Zeit ganz gut. Und dann sind die Kalziumwerte immer so, die sind so immer so an der Grenze bei ihr. Ich glaube, die hat ein kleines Rezidiv, aber mit über 80, die ist nicht symptomatisch, will die auch keiner mehr operieren. Und die kam eines Tages an und hatte plötzlich ein knackig hohes Kalzium. Und dann haben wir herausgefunden, sie selber hat Vitamin D 1000 pro Tag genommen. Sie hatte verordnet 20.000 pro Woche und dann gab es noch jemanden im Umfeld, der ihr noch sozusagen zusätzlich noch Vitamin D gegeben hat. Wir sind auf unglaubliche Mengen von Vitamin D gekommen, die sie obendrauf gekriegt hat und das mit dieser Neigung eh schon zur Hyperkalzämie. Und als man das alles abgesetzt hat, ich glaube, die hatte ein Kalzium von 2,8 oder 2,9, also war deutlich erhöht und das war alles wieder verschwunden und sie war wieder in ihrem Grenzbereich, als wir das Vitamin D fast komplett rausgenommen haben.
Da fällt mir eine Patientin ein, die nach einer Schilddrüsenoperation, wo halt sozusagen als Kollateralschaden es auch zu einer Parathyroidektomie gekommen ist, ne? Die hat dann nach der Operation Vitamin D und Calcium substituiert bekommen, und zwar in relativ knackigen Dosen. Der behandelnde Endokrinologe hat gesagt, das müsste sie jetzt ewig so weiternehmen. Nicht? Und die landete eben leider auch in der Hyperkalzämie mit einem Calcium von über 3 und einem akuten Nierenversagen.
Ja.
Und dann haben wir das eben erstmal alles komplett abgesetzt, ne, bis sich das wieder normalisiert hat. Die Nierenfunktion ist leider leicht eingeschränkt, zum Glück nur leicht eingeschränkt geblieben. Nicht? Und dann stellte sich eben raus, dass sie am Anfang, als die Nebenschilddrüse raus war, dass sie viel mehr brauchte und dass sie später aber deutlich weniger Calcium brauchte und nur noch homöopathische Dosen von Vitamin D. Ne? Also da ist auch eine Dynamik in diesem Geschehen. Man kann jetzt nicht sagen, einmal 1500 Milligramm Calcium und so viele Einheiten Vitamin D für immer.
Ja, man muss, das ist auch ein dynamischer Prozess.
Ich habe ja jetzt noch einen zweiten Podcast gemacht mit Herrn Wingert über Phosphat. Ne, und wenn du die beiden sozusagen miteinander vergleichst, ne, Calcium ist für unseren Körper sehr viel gefährlicher als Phosphat. Also die Toleranz, wir würden bei Medikamenten ja sagen, die therapeutische Breite, ne, ist für Calcium ist viel, viel enger. Nicht? Und das ist eben normalerweise, ist das eben auch viel, viel enger reguliert durch Parathormon und Vitamin D. Und wenn wir damit so reinfuschen, wir können es auch übertreiben, ne, und falsch machen.
Ja, und ich glaube, das ist gar nicht nur, dass wir selber das machen. Hier war das sicherlich so, der wird ein niedriges Vitamin D gehabt haben bei seiner Niereninsuffizienz. Und dann hat er 20.000 Einheiten bekommen. Und das hat lange Zeit ja offensichtlich auch gepasst, war die richtige Dosis. Jetzt ist es offensichtlich zu viel. Aber ich glaube, dass ein unglaublich großer Anteil von Menschen denkt, dass Vitamin D einzunehmen, was sehr, sehr Sinnvolles ist. Und die nehmen das als Selbstmedikation. Und du kannst 1000 Einheiten kannst du frei kaufen.
Ja.
Ist ja nicht begrenzt, wie viel du davon dann einnehmen kannst. Und ich glaube, dass es ganz viele unter diesem Gedanken von ich tue mir was Gutes, das ist keine iatrogene Substitution, sondern das ist eine patienteninterne Substitution von Vitamin D.
Und das taucht auf keinem Medikamentenplan auf.
Das taucht auf keinem Medikamentenplan auf, wie all diese Sachen nicht, genau die Nahrungsergänzungsmittel. In der Folge, wo wir über Nocebo gesprochen haben, vielen Dank für den Hinweis, dass man Nocebo sagt und nicht Nocebo, wie wir das teilweise gesagt haben.
Ich habe mich so bemüht, ich habe es vorher geübt und es offensichtlich habe ich es wieder nicht hingekriegt.
Ja, aber es war ein freundlicher Hinweis.
Ja,
es war
eine super, super süße E-Mail, ne? Und ich fühlte mich gar nicht gemaßregelt.
Nein, aber Nocebo, auch da ging es ja um den, gab es eine kurze Sequenz, wo wir geredet haben über, dass die Menschen keine Chemie einnehmen wollen und dass es irgendwie so eine Unterscheidung gibt zwischen guter und schlechter Chemie.
Ja.
Ja. Und also Vitamin D ist total gute Chemie. Ja, also das ist so, gut, das ist natürlich auch massiv getrieben worden. Ich habe irgendwann mal vor 5, 6 Jahren eine Aufstellung gesehen, da hat jemand in PubMed mal rausgesucht, in clinicaltrials.gov, wie viele Studien gerade zum Thema Vitamin D liefen. Das war ja lange Zeit, haben wir ja irgendwie gedacht,
Allheilmittel.
Das Allheilmittel. Und
ja, wir werden alle 100.
Wir werden alle 100 und wir kriegen keinen Krebs und keine Erkältung und gar nichts mehr.
Nichts mehr.
Das ist ja alles komplett durchgefallen.
Weg, ja.
Und das glaub, ich glaube nur noch bei Frauen und das Osteoporose-Risiko ist, glaube ich, das Einzige, was so richtig übrig geblieben ist. Aber das ist, glaube ich, schwer aus den Köpfen rauszubekommen. Und dieses Nahrungsergänzungsmittel kannst du halt auch bei Aldi kaufen. Ne? Also das gibt's halt, da musst du nicht mehr in die Apotheke gehen, wo die Apothekerin vielleicht noch sagt, wie viele nehmen sie denn davon, sondern das ist frei verfügbar.
Ja. Weißt du, was mich total erschüttert?
Nein.
Ich habe ja nur in diesem Podcast für Hyperkalzämie gemacht und habe mich daher auch intensiv darauf vorbereitet. Ne? In dem Moment, wo eine leichte Prüfungssituation entsteht und du mich mit einem Fall konfrontierst von einem Patienten, der eine Hyperkalzämie hat, fange ich an, oh Gott, Medikamente, wie war denn das noch? Ne?
Mhm.
Und erinnere es nicht mehr alles. Oder sag mal, das ist ja der Prüfungssituation geschuldet, dass ich irgendwie denke, ich muss jetzt hier ordentlich performen.
Ja, ja, klar.
Und muss irgendwie die Medikamente von A bis Z alle runterbeten können, die das machen können. Und tatsächlich sind mir doch ein paar nicht eingefallen. Kleine Ergänzung, es wird ja einen Podcast mit Herrn Wingert über Phosphat geben, der ist schon aufgenommen. Da tauchen angeborene Erkrankungen auf. Also es gibt angeborene Erkrankungen mit Hyperkalzämie. Wir haben vorhin gesagt, da steht ein Strich bei dir. Die gibt es tatsächlich, aber das sind natürlich alles wahnsinnig seltene Erkrankungen.
So Raritäten wahrscheinlich.
Ja, genau, die haben wir dann nur gestreift. In dem Phosphat-Podcast, da ist eine dabei, die macht eine hypophosphatämische Rachitis mit eben einer Hyperkalzämie. Also wenn jetzt hier jemand spitzfindig zugehört hat und wir haben gesagt, bei Angeborenen gibt es einen Strich, es gibt angeborene Erkrankungen, ist mir jetzt so langsam eingefallen wieder.
Also, aber das ist ja schon fast sozusagen ein Schlusswort. Das würde ja sozusagen, hört euch die Folge mit Phosphat an. Ich muss gestehen, dass ich Phosphat eigentlich nie messe. Ich bin gespannt auf die Podcast-Folge, die zu hören und zu gucken, ob ich ab jetzt regelmäßig bei meinen Menschen mit Diabetes Phosphat kontrollieren muss. Aber das spoilern wir nicht, sondern die Folge, wenn sie raus ist, verlinken wir dann, glaube ich, bei unserer nächsten Folge.
Beim nächsten, ja. Also es gibt noch keinen Veröffentlichungstermin. Herr Wingert schneidet sie gerade noch nett zurecht, so dass sie sich gut hören lässt.
Vielleicht können wir, Ingo, sag doch nochmal zwei Sätze. Wir haben ja diesmal zum ersten Mal so eine richtige Jahresplanung gemacht.
Ja.
Ist auch immer, erzähl doch mal ein bisschen, was haben wir denn vielleicht so zum Abschluss, was haben wir denn für dieses Jahr vor?
Also wir haben ja in den letzten beiden Jahren die Zwischenfolgen immer so in loser Folge gemacht und haben uns dazwischen ja auch immer wieder Pausen gegönnt. Dieses Jahr haben wir gesagt, wir wollen eigentlich regelmäßig eine Zwischenfolge machen, sodass immer zwei Folgen pro Monat erscheinen. Ein Fall und ein sogenanntes Meta-Thema nennen wir das ja immer. Und wir haben uns ja eigentlich nur noch eine Pause, glaube ich, eine kleine Sommerpause. Haben
genau.
Uns,
da haben gibt uns es die Cases, gibt es also die Patienten-Differentialdiagnose gibt es durchgehend das gesamte Jahr. Aber ich glaube, außer im Sommer gibt es dann insgesamt, glaube ich, 9 Zwischenfolgen.
Soll es geben, genau. Und wir machen ja so interessante Sachen, dass wir ein Gespräch mit einer Tierärztin führen wollen. Und gucken wollen, wie stellen eigentlich Tierärzte eine Diagnose? Nicht? Und können wir als Humanmediziner was von den Tierärzten lernen, dass man eine Diagnose stellen kann, wenn der Patient nicht sagen kann, wo es weh tut? Finde ich ein total spannendes Projekt.
Total.
Dann haben wir ja, sagen wir mal, auf Anregung einer Zuhörerin wollen wir eine Zwischenfolge machen über Scham und Schuld in der Medizin.
Mhm.
Und wollen sprechen mit einem Psychosomatiker, der uns schon zugesagt hat. Das finde ich auch ein wahnsinnig interessantes Projekt. Und das ist ja so ein Thema, was sonst überhaupt gar nicht thematisiert wird. Und da sind ja viele Leute mit allein gelassen, wenn ihnen so eine Situation passiert. Und ich finde, das hat eine größere Bühne verdient.
Absolut. Und dann wird es eine Folge geben zum Thema Medikamente wieder absetzen. Haben wir einen Kollegen, den wahrscheinlich einige von euch über den Arzneimittelbrief kennen. Also wir haben spannende Zwischenfolgen, die wirklich komplett durchgeplant sind. Und wir haben auch schon, ehrlich gesagt, wir haben schon die ersten beiden Folgen für 2027 haben wir schon geplant. Also wir bleiben hier am Ball und hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt und weiterhin Freude habt, uns zuzuhören. Und wir freuen uns weiterhin über jeden Kommentar. Nicht böse sein, es sind mittlerweile so viele, dass wir nicht mehr zum Antworten, wir können nicht alle beantworten. Aber ihr könnt euch ganz sicher sein, wir lesen alles.
Jeden.
Ja. Und vieles von dem, was wir für dieses Jahr planen, sind, glaube ich, auch Dinge, die wir aufgenommen haben als Ideen auch von euch.
An Anregungen, genau. Ne?
Ja,
sehr
dann,
schön.
Ingo, vielen Dank, das
vielen
war ein
Dank,
schönes Gespräch.
Dass du Hyperkalzämie nochmal bei mir aufgefrischt hast. Das war doch schon etwas länger her, dass ich mich damit beschäftige.
Ich kann ja nur sagen, Ingo, wir geben uns ja mal ein Stichwort. Das Stichwort an dieser Stelle war, das wird ein Heimspiel für dich, habe ich zu Ingo gesagt. Das hat ihn nicht nennenswert beruhigt.
Also ich bin ja nur heilfroh, dass ich ganz am Anfang schon nicht ganz falsch lag.
Das stimmt. Ja. In diesem Sinne,
vielen Dank fürs Zuhören und tschüss aus Hamburg.
Tschüss.
Tschüss.